Wir vorhin haben wir gerade einen kleinen Uhrenvergleich getätigt und festgestellt, dass wir eigentlich schon nach 19:30 sind. Herzlich willkommen zu unserem letzten Bibellesen mit Gewinn im Jahr 2025. Es geht natürlich weiter nächstes Jahr, aber in diesem Jahr haben wir das letzte Mal in dieser Runde und auch das letzte Mal mit unserem Jahresthema zum Johannesevangelium. Zeichen und Wunder im Johannesevangelium, wie wir Gottes Kraft erleben können. Ein letztes Wunder wird uns heute nochmal beschäftigen, die Auferweckung des Lazarus. Und das ist natürlich ein richtiges Knallerwunder. Also das endet jetzt mit einem großen Finale. Schön, dass ihr noch dazukommt. Herzlich willkommen. Wir haben die zweite Adventskerze entzündet hier an unserem Adventskranz. Und ich finde immer den zweiten Advent eigentlich den schönsten. Der ist auch fürs Pfarrersleben am entspanntesten. Also der erste Advent ist dann vorbei und da ist ja schon ganz viel los und so weiter. Dann nimmt es erst wieder ab dem dritten Advent Fahrt auf. Und der zweite ist so ein bisschen Badewanne-Advent. Jetzt haben wir die zweite Kerze angezündet. Die Botschaft der zweiten Kerze ist die Erlösung. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Eine ganz tolle Botschaft. Sie fasst eigentlich den Advent zusammen. Advent, Jesus kommt, kommt wieder. Das wird ja oft ein bisschen abgeblendet, dass wir eigentlich auf die zweite Wiederkunft Jesu zugehen. Jesus ist erschienen in dieser Welt, er ist geboren. Das ist die historische Geschichte, die zurückliegt, an die wir uns natürlich erinnern, aber wir gehen auf die Wiederkunft Jesu zu und dürfen uns daran erinnern lassen, dass wir erlöst sind, erlöste Menschen, weil Jesus geboren ist und weil er unser Heiland und Erlöser und Retter geworden ist. Also wollen wir diese Botschaft der zweiten Kerze uns richtig zu Herzen gehen lassen. Seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ich bete mit uns. Jesus Christus, wir sind dankbar, dass du in unserer Welt erschienen bist, als kleines Kind in Bethlehem geboren, unser Herr und Heiland. Wir danken dir, dass du auf unsere Ebene gekommen bist, ganz wie wir, Mensch geworden, und hast alles für uns getan, hast uns von Sünde und Schuld befreit durch deinen Gang ans Kreuz. Wir wollen das wieder ganz neu in unser Herz aufnehmen. Und ja, diese Adventszeit auch mit dieser Botschaft verbinden, dass du unser Herr und Heiland bist. Dank für das, was du für uns getan hast. Und auch Dank, dass wir auch jetzt zusammen sein dürfen und ja, in deinem Wort noch einmal so richtig tief hineingehen dürfen, tief schürfen dürfen, das Wunder der Auferstehung uns noch einmal klar machen. Sei du mitten unter uns. Schenk uns eine gute Zeit und dass wir etwas mitnehmen, Bibel lesen mit Gewinn. Amen. So, wir beginnen gleich mit Jens.
Das ist doch schön. Ja, einen guten Abend auch von mir. Zweiter Advent, Adventszeit gefüllt mit Terminen. Schön, dass ihr euch diesen Termin heute Abend freigenommen habt. Und hier seid, wollen wir uns heute anschauen, das siebte und letzte Wunder im Johannesevangelium. Wenn man mal diesen wunderbaren Fischzug des Petrus übersieht, ist das siebte Wunder. Aber für mich ist es, Thomas hat gesagt, was ist das Knallerwunder? Hast du gesagt? Ja. Für mich ist es das größte Wunder, was Jesus also vollbracht hat, was uns berichtet wird zumindest. Wenn jemand in der Lage ist, einem Menschen den Tod zu entreißen, der hat wirklich göttliche Vollmacht. Und genau diese Vollmacht wollen wir uns heute Abend etwas näher anschauen. Aber auch hier musste ich schon wieder Abstriche machen. Dieser Bericht, der hier bei Johannes gebracht wird, der zieht sich über das ganze Kapitel 11 bis hinein ins Kapitel 12. In Vers 17, Kapitel 12, kommt dann Lazarus nochmal zur Sprache. Und damit möchte ich vielleicht mal beginnen. Vers 17 und 18, Kapitel 12, da heißt es, Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum gingen ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Die Volksmenge, das waren also diejenigen, die Jesus gefolgt sind. Es waren die, die beim Einzug nach Jerusalem dabei gewesen sind. Sie gaben Zeugnis. Die Menschenmenge war begeistert gewesen. Der, der so etwas kann, der muss der angekündigte König Israels sein. Das waren ihre Gedanken gewesen. Aber begonnen hat nicht alles so verheißungsvoll, nicht alles so triumphal. Ich fasse die Begebenheit mal stellenweise etwas zusammen. Und weil es die Zeit nicht zulässt, können wir auch nicht über jeden einzelnen Vers ausführlich sprechen. Da habe ich mich entschieden, dieses Ereignis einmal unter einem ganz bestimmten Blickwinkel zu betrachten und auch den Gedanken von Martha in dieser Begebenheit zu folgen. Und diesmal befinden wir uns ja in Bethanien, einem kleinen Dorf, ca. 3 Kilometer ungefähr von Jerusalem entfernt, durch das Kidrontal, Ölberg hoch, und dann haben wir dieses Dorf Bethanien, und dort lebten sie, diese 3 Geschwister, Maria, Martha und Lazarus, dicke Freunde von Jesus, so könnte man sagen. Die und die Schwestern, ihr Bruder Lazarus, er war krank gewesen, und die Schwestern melden sich in ihrer Besorgtsein an Jesus und sagen im Vers 11, also jetzt sind wir Kapitel 11, Vers 11, Kapitel 11, Vers 3, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. So treten sie an Jesus heran, und Jesus, er reagiert auf ihre Bitte zunächst einmal nicht wie erwartet, ganz anders, als wir das erwarten würden. Er sagt, seid entspannt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um die Herrlichkeit Gottes, um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Und obwohl uns ausdrücklich in diesem Bericht auch überliefert wird, dass Jesus diese Geschwister, diese 3 Geschwister besonders lieb hatte, trödelt er noch 2 Tage rum, bevor er sich dann auf den Weg nach Judäa begibt. Seine Jünger waren davon nicht begeistert. Die dachten, das gibt Stress in Jerusalem. Das wird nicht einfach, aber na gut, wegen deines Freundes Lazarus nehmen wir das auf uns. Und was? Auferwecken willst du ihn? Das war ihnen noch ein bisschen, spooky. Interessanterweise wusste Jesus zu diesem Zeitpunkt schon, dass Lazarus gestorben war, obwohl ihn davon noch zu dieser Zeit noch niemand informiert hatte. Lazarus starb. Lazarus starb. Und da könnten wir uns schon mal fragen, wie war das, Jesus? Wie war das mit dieser Krankheit? Nicht zum Tode, hast du doch gesagt. Stimmt, haben wir gelesen. Diese Krankheit ist nicht zum Tode. Das ließ er den Schwestern ausrichten. Und ich habe mich gefragt, was muss in ihnen vorgegangen sein, als ihr Bruder Lazarus dann doch letztendlich ist falsch, aber doch gestorben ist an dieser Krankheit. Jedenfalls, viele Juden kamen, um Maria und Martha wegen dem Verlust ihres geliebten Bruders zu trösten, aber ihr Freund Jesus lässt sich noch 2 Tage Zeit. Macht sich dann aber auch mit seinen Jüngern, begibt sich nach Judäa und kommt erst in diesem Dorf an, als die Beerdigung schon vorüber war und der Verstorbene schon 4 Tage in der Gruft liegt. Und jetzt lese ich mal diesen Abschnitt ab Vers 20. Johannes 11 ab Vers 20. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, das, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihr, ich weiß,
dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Was für ein Bekenntnis, was Martha hier ausspricht. Wir wissen alle, wir kennen die Geschichte vielleicht schon vom Kindergottesdienst an, wir wissen, wie diese Situation endet. Jesus wird zur Grabhöhle gebracht und trotz der Bedenken von Martha wegen des Geruchs lässt er den Stein beiseite rollen, betet kurz zu seinem Vater und ruft Lazarus aus diesem Grab heraus. Das Wunder geschieht, Lazarus wird vom Tode zurück ins Leben gerufen. Ein gewaltiges Wunder, ein großes Wunder, welches natürlich die Gegner Jesu nicht mehr ertragen können. Also das war jetzt zu viel. Und die beschlossen daraufhin, Jesus zu töten und den Lazarus auch gleich mit, weil so ein wandelndes Zeugnis, so ein herumlaufendes, so ein lebendiges Zeugnis, das konnten die nicht gebrauchen. Und so wollten sie auch Lazarus gleich mit um die Ecke bringen. Doch zunächst mal, und das ist mir nochmal wichtig zu betonen, zunächst einmal starb Lazarus an seiner Krankheit. Obwohl Jesus, als er davon erfuhr, sagte, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Auch hier könnte man sich wieder fragen, hat sich Jesus mit der Diagnose geirrt? Oh, sorry, Fehldiagnose. Ich dachte, es wäre nicht so schlimm. Natürlich nicht. Doch nicht zu diesem Zeitpunkt sollten sie das Eingreifen Gottes, nicht durch eine Heilung soll hier die Kraft Gottes erlebbar werden. Lazarus ist gestorben, obwohl gebetet wurde, obwohl Jesus informiert wurde. Und das ist ja eine Frage, die uns selber auch immer wieder beschäftigt. Warum werden nicht alle geheilt? Warum werden nicht alle geheilt? Lazarus erfährt hier auch keine Heilung. Gut, wir kennen alle die Geschichte, wissen, wie es ausgeht am Ende. Aber versetzt euch mal ganz kurz, versucht es mal, euch ganz kurz in die Maria, in die Martha rein zu versetzen, in die Juden, die das alles mitbekommen haben, die dann mit dabei gewesen sind, kurz mal diesen Augenblick auszuhalten. Lazarus, ein dicker Freund von Jesus, stirbt an seiner Krankheit. Habt ihr das? Die kannten zu dem Zeitpunkt noch nicht das Ende. Ja. Es geschieht keine Heilung, die sich die Schwestern so sehr gewünscht haben. Lazarus bleibt nicht bloß krank. Er bleibt nicht bloß krank, sondern er stirbt an seiner Krankheit. Und diese Krankheit wird ja gar nicht näher diagnostiziert, zumindest keine medizinische Diagnose, sondern Jesus gibt eine geistliche Diagnose. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Das musst du in dieser Situation erstmal aushalten. Eigentlich jede Krankheit verweist ja in Richtung Tod. Nicht jede Krankheit führt gleich zum Tod, aber doch erinnert sie uns an die Sterblichkeit unseres Leibes. Etwas im Körper ist defekt, funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß und kein Fortschritt der Medizin kann das grundsätzlich ändern. Nur aufhalten oder hinauszögern, und das wird heute ja, mit Hochdruck betrieben auch, ja. Jesus aber gibt dieser Krankheit ein neues Ziel zur Verherrlichung Gottes. Und wir fragen uns, kann das sein? Eine Krankheit zur Verherrlichung Gottes. Vielleicht meine Krankheit zur Verherrlichung Gottes. Ob durch ein Wunder der Genesung oder auch durch die Art und Weise, wie ich reagiere in der Krankheit, damit umgehe, ein Zeugnis zu sein, ein Segen zu sein für die Menschen in meiner Umgebung, vielleicht trotz Krankheit oder gerade wegen meiner Krankheit. Doch hier haben wir etwas Besonderes. Bei allen anderen Wundern
konnte Jesus auf das vorhandene, wenn auch schwache oder kranke Leben anknüpfen. Doch hier steht jetzt die Frage im Raum, hat Jesus auch Macht über den Tod? Macht über den Tod. Der Tod, der für uns ja so endgültig erscheint, hat Jesus Macht darüber. Behauptet hatte er das ja schon. Ja, jetzt sollte der Beweis folgen. Er wollte die Menschen, die er ja liebte, die ihm nachgefolgt sind, er wollte sie vorbereiten auf den Gedanken und ihren Glauben fördern, dass mit dem Tod eben nicht das letzte Wort gesprochen ist. Dass mit dem Tod eben nicht alles aus ist. Sein baldiges Sterben am Kreuz wird auch nicht das Ende sein. Ja, darauf wollte er sie vorbereiten. Das wollte Jesus mit diesem Wunder seinen Leuten schon mal zeigen. Es geht noch etwas, nachdem der Tod eingetreten ist. Und Gottes Herrlichkeit soll aufleuchten in dieser Überwindung des Todes, sagt er. Vielleicht nochmal zur Betonung. Johannes erwähnt hier, dass wir keine falschen Schlüsse ziehen. Im Vers 5, Jesus liebte diese drei Geschwister. Er liebte sie. Nicht, dass wir das Zögern Jesu vielleicht als Lieblosigkeit einstufen würden. Ja, wir neigen manchmal zu schnell, auf solche Gedanken zu kommen. Liebt Jesus mich überhaupt noch? Warum greift er nicht ein in meiner Situation? Warum handelt er nicht so, wie ich mir das wünsche? Wahre Liebe nimmt es auch mal auf sich, lieblos zu erscheinen. Ja, weil Gott wollte diesen Geschwistern, die zwei Geschwistern, eine noch größere Herrlichkeit erfahren lassen als eine Heilung. Gott mutet uns sogar das Sterben zu, um dass wir in Ewigkeit bei ihm sein können. Martha ging nun, als sie hörte, dass Jesus in der Nähe ist, ihm entgegen und spricht zu ihm. Vers 21 sind wir jetzt: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Wenn du hier gewesen wärst. Das klingt für uns wie ein Vorwurf, ja, recht vorwurfsvoll. Warum warst du nicht hier? Könnte man meinen. Aber es könnte auch, und das glaube ich, ein Bekenntnis ihres Glaubens sein. Diese Mara glaubte, wenn Jesus in dieser Situation bei ihnen gewesen wäre, dann hätte er die Macht gehabt, das Blatt zu wenden, das Sterben Lazarus zu verhindern. Er hätte es gekonnt. Davon war sie überzeugt. Ja. Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre die Sache anders ausgegangen. Ja. Verzeihung. Und ich frage dich mal, hast auch du diesen Glauben wie Martha? Ja, dieses Vertrauen, dass Jesus das hinbekommen hätte? Martha reflektiert die letzten Tage, denkt nach, was hätte anders laufen können. Vor 4 Tagen, da wäre noch was gegangen, Jesus. Wenn du da gewesen wärst, vor 4 Tagen, da wäre es noch zu ändern gewesen. Martha glaubte an diese Möglichkeit, an die Vollmacht Jesu, Kranke zu heilen, Wunder zu tun. Ganz im Gegenteil von manchen modernen Theologen, ja, die da schon nicht mehr dran glauben, mehr dazu neigen, die Wunder aus der Bibel rauszustreichen oder sie menschlich irgendwie zu erklären, alles Übernatürliche, alles Wunderbare. Und ich denke, manchmal stehen wir auch selbst in dieser Gefahr, Gottes Wunder, die wir erlebt haben, im Nachhinein ja, klein zu denken, zu reden, klein zu erklären. Vielleicht auch, ja, Wunder war damals, aber heute kann man nicht mehr damit rechnen. Wir haben hier eine Frau, deren Seele leidet. Ihr geliebter Bruder ist gestorben. Diese drei Geschwister, sie waren offensichtlich, oder ich vermute mal, nicht verheiratet gewesen, hatten vielleicht eine WG zusammen gehabt. Von Eltern lesen wir hier nichts. Sie standen zueinander, gingen gemeinsam ja, durch das Leben, verstanden sich gut. Und jetzt ist einer weg. Der Bruder fehlt. Ein wertvoller Mensch ist gegangen. Und in diesem Leid trauert jetzt Martha und sagt: Jesus, schade. Schade, dass du nicht da warst. Dass du damals nicht gekommen bist, als wir nach dir gerufen haben. Und sowas kann traurig machen. So Sowas kann vielleicht sogar bitter machen. Sowas kann unseren Glauben auch schwächen. Und natürlich stimmt hier auch ein Stück Vorwurf mit. Ein Erinnern daran, wo Jesus nicht so geholfen hat, wie wir uns das vorgestellt haben, wie wir das erhofft hatten, gewünscht hatten, wo wir viel gebetet haben, vielleicht gefastet, proklamiert, gerungen. Und doch kam alles anders, als wir das erhofft haben. Jesus, warum warst du vor 4 Tagen nicht hier? Warum haben wir dich damals nicht so erlebt? Unser Glaube ist geprägt von unseren Erfahrungen. Unsere Erfahrungen machen etwas mit unserem Glauben. Martha bleibt aber nicht bei ihrem Glauben an das Vergangene, so will ich es mal bezeichnen, stehen. Bei ihrer Erfahrung bleibt sie nicht stehen. Dieser Jesus, der damals vor 4 Tagen nicht kam. Auch nicht nur bei ihrer Glaubenszuversicht, dass Jesus vor 4 Tagen diese Macht gehabt hätte. Und auch wir sollten nicht bei der Vergangenheit, bei dem Erlebten stehen bleiben, weil wir verpassen dann manchmal die Wunder von heute. Martha glaubt und weiß sogar und formuliert das auch im Vers 22 dann. Und jetzt weiß ich, das, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Sie hält fest an dem Glauben. Aber auch jetzt weiß ich, sagt sie, was auch immer du von Gott erbitten wirst, wird er dir geben. Hör dir auch wie ich in diesem Bekenntnis so ein Stück Hoffnung, der Maria, so ein Stück Hoffnung. Ja. Und jetzt will Jesus diesen Glauben, an dem sie festhält, den Glauben für das Jetzt und Heute aufgreifen und daran anknüpfen und spricht zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und er spricht davon, was jetzt und heute, was die Geschwister bald erleben werden, was jetzt geschehen soll. Etwas, mit dem niemand gerechnet hat. Kein Gedanke an Totenauferstehung. Tod ist Tod. Aus und vorbei, endgültig. Normalerweise stehen Tote nicht auf. Und so reagiert Martha mit dem, was sie sich vorstellen kann. Was sie gehört hat, was ihr bekannt war, die Verheißung, die sie kannte, wo sie informiert war. Martha war informiert über die Zukunft. Was sagt Gott über die Zukunft der Gläubigen? Was dürfen wir als Nachfolger Jesu erwarten? Jesus war bei den Geschwistern oft zu Gast gewesen, hat gelehrt, hat sie gelehrt über verschiedenste Dinge und bestimmt auch, also wie wir es hier offensichtlich eigentlich sehen, über die Auferstehung gesprochen. Sie sagt, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Ich habe wieder ein Glaubensbekenntnis. Also ich staune über diese Martha, ein vorbildlicher Glaube in meinen Augen. Die glaubte und bekannte sich zu dieser Wahrheit der Auferstehung der Gerechten. Die Auferstehung der Gerechten. Trost über den Schmerz, den Verlust. Oder war es nur ein billiges Vertrösten? Was meint ihr? Ein Vertrösten wegen des Leides und den Schmerz? Über die, das sollte hinweghelfen. Und manchmal geht es uns vielleicht auch so, dass wir schnell in Anbetracht unserer Ohnmacht in dieser Welt, weil wir halt nichts tun können, uns gedanklich in den Himmel flüchten. Ja. Da wird alles besser. Dann ist es vorbei mit Leid und Schmerz und Tod. All das wird nicht mehr sein. Das stimmt. Das stimmt. Aber vertrösten wir uns damit nicht nur auf den Himmel? Trauen dann bei seiner Wiederkunft Jesu dieses gewaltige Ereignis zu und wissen vielleicht sogar, dass wir dabei sein werden. Oder wie Martha hier auch das wusste, dass ihr Bruder Lazarus dabei sein wird bei der Auferstehung der Toten am jüngsten Tag. Ja, diese Heilsgewissheit zu wissen, ich bin dabei. Hast du diese Heilsgewissheit in deinem Leben? Weißt du, wenn Jesus wiederkommt, dass du dabei bist? Martha war überzeugt, mein Bruder Lazarus ist dabei. Ich weiß, er wird auferstehen an diesem Tag. Und diese Heilsgewissheit, wir brauchen die unbedingt als Nachfolger Jesu in unserem Leben. Auch um hoffnungsvoll überhaupt in diese Zukunft zu gehen, egal was noch vor uns liegt. Wir brauchen diese Heilsgewissheit. Und ja, es ist schon ein großer Trost, wenn geliebte Menschen von uns gehen, dass wir ganz, ganz fest wissen, sie werden auferstehen zum Leben. Ja, zum Leben, zum ewigen Leben, die Herrlichkeit Gottes. Mit dem Tod ist eben nicht alles aus, wie viele meinen. Und da suchen wir die Frage an uns, haben auch wir, wie Martha, diese Zuversicht, diese Sicherheit, was die Ewigkeit, was die Auferstehung der Toten betrifft. Weißt du, wo du die Ewigkeit verbringen wirst? Und wenn du dir unsicher bist oder vielleicht Zweifel hast und überlegst, dann lass uns das heute nach dieser Veranstaltung festmachen. Wir müssen unbedingt miteinander beten. Ja. Diese Heilsgewissheit ist sowas, was unserem Glauben Sicherheit gibt. Dass wir diesen Frieden erfahren in Jesus Christus, wenn du ihn annimmst als deinen Herrn und Erlöser. Und es braucht diese Gewissheit nicht nur in unserem Kopf, sondern in unserem Herzen. Dabei zu sein bei der Auferstehung. Damit es nicht nur ein Vertrösten ist, sondern eine feste Gewissheit, die auf uns wartet. Großes Gottvertrauen der Zukunft entgegen. Und wenn wir uns alle in dieser, ja, diese bedrohlichen Dinge anschauen in unserer Welt, die gerade auch so auf uns einströmen, dann ist es doch gut, wenn du das im Blick hast, wenn du diese Gewissheit hast und die dich nicht in, diese Dinge der Welt dich nicht in Angst und Schrecken versetzen können. Weil Jesus in dir regiert, weil er dein Herr und dein Erlöser ist. Weil du in seiner Hand geborgen bist, bis ans Ende der Tage. Und er wird in Ewigkeit mit seinen Leuten zusammen sein. Mit denjenigen, die ihn lieben, die ihm nachfolgen, die ihm dienen. Der Glaube an die Kraft Gottes, die in Zukunft, also in Ewigkeit, wirksam ist. Diese Martha glaubte. Sie glaubte an dieses mächtige Handeln Jesu in der Auferstehung am letzten Tag. Wir sagen am jüngsten Tag, dann, wenn Jesus wiederkommt. Und jetzt müssen wir das nochmal kurz reflektieren. Martha hatte Jesus alles zugetraut vor 4 Tagen, wenn du da gewesen wärst. Und sie traut Jesus auch in Zukunft, am letzten Tag, alles zu. Ja. Aber was ist mit ihrem Glaube heute, hier und jetzt? Was ist mit deinem Glaube für heute, hier und jetzt? Dass Jesus auch heute noch Wunder wirken kann, Zeichen tut, auch in deinem Leben. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Glaubst du das? Hier bringt Jesus die Auferstehung unmittelbar mit sich in Verbindung. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich, sagt Jesus. Und der Glaube an ihn, an Jesus Christus, ist der Weg zum ewigen Leben. Es gibt keinen anderen. Lass dir nichts erzählen. Es gibt keinen anderen Weg als diesen. Zum ewigen Leben. Durch den Tod hindurch. Ja. Durch den Tod hindurch. Und diesen Glauben an die Auferstehung durch Jesus Christus, da fragt Jesus jetzt nochmal bei Martha nach. Kannst du das glauben? Kannst du das glauben? Was würdest du antworten, wenn Jesus dich das fragen würde? Glaubst du das? Ja. Martha antwortete, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und da sind wir beim Advent, oder? Der Christus, der Retter, der in die Welt kommen soll, gekommen ist und wiederkommen wird. Ja, Jesus, ich glaube, dass du der Retter bist, sagt Martha. Mein Retter bist. Der Sohn Gottes, der an diese Welt kommt, um die Menschen zu erlösen. Weihnachten. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam in diese Welt, um zu retten, was verloren ist. Er kam für alle Menschen, aber auch ganz persönlich für dich. Für dich. Dass ich nicht sehnsüchtig sehnlicher wünscht, so sehr wünscht, wie mit dir zusammen zu sein in Ewigkeit. Das ist auf dem Herzen Jesu. Deshalb kam er, weil er dich in der Ewigkeit haben möchte. Wenn die Kraft Gottes erlebbar wird, das war unsere Themenreihe in diesem zu Ende gehenden Jahr 2025. Die Kraft Gottes heute erleben, das wünschen wir uns alle, denke ich. Oder ist jemand da, der sagt, nee, das brauche ich nicht. Wir wünschen uns das alle, mehr in unserem Leben, diese Kraft Gottes zu erleben. Und es ist möglich. Wisst ihr das? Es ist möglich. Der Hebräerbriefschreiber, er versichert uns in Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ja? Gestern, heute, auch heute und in Ewigkeit. Jesus fragte Martha, glaubst du das? Kannst du glauben, dass Gottes Kraft auch heute noch in deinem Leben, in deiner Situation wirksam werden? Sie hat, ich wiederhole nochmal, sie hat geglaubt. Sie hat geglaubt an seine Kraft vor 4 Tagen, dass es geholfen hätte in der Vergangenheit. Ja, an das gestern. Und sie glaubte an Gottes Kraft in der Zukunft, dass auch sie da wirksam wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tag, in der Ewigkeit. Sie glaubte, nach den Worten, wie der Hebräerbriefschreiber das schreibt, an das gestern. Sie glaubte an das in Ewigkeit. Aber was war mit ihrem Glauben an das heute? Jesus ist dasselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn ich diese Aussage von Martha so lese, dann ist mir, als spricht sie sich selber, als spricht sie selber diesen Glauben an das heute, hier und jetzt nochmal neu ins Bewusstsein. Und ich denke, es ist auch für uns immer wieder wichtig, dass wir unseren Glauben frisch halten, uns immer wieder bewusst machen, was glauben wir eigentlich. Ja. Herr, sagt sie, was auch immer ich erlebt habe, was mir auch immer vor Augen stand, ich will glauben, dass du auch heute eingreifen kannst. Ja. Dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, dem gegeben ist alle Macht im Himmel und auf der Erde. Kennen wir nicht auch solche Glaubensmomente, wo wir schwach werden, wo wir zwar sagen wie Martha, ja, ich weiß, Jesus, du kannst und dir ist nichts unmöglich, aber dann doch uns manche Dinge nicht vorstellen können, wie es realistisch aussehen soll. Wie es passieren kann, in meiner Situation, in meiner Wirklichkeit. Dass wir zwar manches mit Kühnheit auch aussprechen und bekennen, aber im Herzen vielleicht doch nicht für realistisch halten und ja, vielleicht sogar zweifeln. Und so auch diese Zusage Gottes nicht in der vollen Größe, im vollen Umfang ergreifen können für unser Leben. Doch ich möchte uns heute Abend hier ermutigen. Das ist meine Absicht, ermutigen zu diesem Glauben, dass Jesus Christus auch heute in unserer Zeit noch Zeichen und Wunder tut. Dass seine Kraft auch heute noch wirksam ist und wirksam wird. Ein Glaube an Jesus, der heute, hier und jetzt wirksam wird. Und wir so die Kraft Gottes in unserem Leben erleben. Jesus ist dasselbe. Er hat sich nicht verändert. Er wird sich nicht verändern. Obwohl wir von der Schrift her wissen, dass auch die Möglichkeit besteht, dass jemand ein Gnadengeschenk der Heilung zum Beispiel empfangen kann, ganz ohne Glauben. Jesus hat viele geheilt, auch welche, die nicht geglaubt haben. Aber dennoch sehen wir bei Jesus auch immer wieder oder öfters Heilung, dass er Heilung mit Glauben verknüpft. Dein Glaube hat dich geheilt. Wir sehen aber auch in der Schrift, dass der Glaube, wenn er empfangen wurde, den Menschen in einen Kampf hineinführt. Dieser Glaube ist ein Kampf. Diesen Glauben zu behalten oder mehr noch diesen Glauben auch in uns wachsen zu lassen. Es bedeutet Kampf. Vieles will uns davon abbringen. Vieles will diesen Glauben klein machen. Unsere eigenen vernünftigen Leiden vielleicht manchmal, Enttäuschungen, bestimmte Prägungen auch. Manchmal vielleicht auch eine mangelnde Lehre oder falsche Lehre sogar. Aber Gott steht zu seinem Wort. Und er meint auch übrigens, was er sagt. Gottes Wort ist zuverlässig, immer noch gültig. Das, was er uns wirklich zusagt, und da müssen wir genau schauen, das, was er uns wirklich zusagt, das hält er auch. Gottes Kraft ist heute noch erlebbar. Und so wie Martha erstaunt ist, als sich dieses Wunder nicht vorstellen konnte, Gott zwar viel zutraute, wie gesagt, in der Vergangenheit und auch in der Zukunft, aber dem Tod, dass Jesus jemand den Tod entreißen kann, wo der Verwesungsprozess schon fortgeschritten ist, ja, das konnte sie sich nicht vorstellen. Aber so wie Martha staunen durfte, so dürfen auch wir irgendwann staunen über die Wunder Gottes in unserem Leben. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, so ein Wunder bräuchte ich auch. So ein Wunder bräuchte ich auch in meiner Situation. Ich wünsche mir die Kraft Gottes zu erleben, heute. Dann leg doch mal vielleicht all deine Bedenken, all deine Enttäuschung, all deine Vorprägung oder Vorbehalte, die du hast, beiseite. Und wende dich ganz neu, voller Vertrauen und Glauben an Jesus, den Sohn Gottes, der sein Leben für dich gegeben hat, den höchsten Preis bezahlt hat, weil er dich liebt und weil er nur Gutes mit dir im Sinn hat. Dieses Zeichen, von dem hier Johannes berichtet, zeigt uns, dass Jesus selbst die Macht über den Tod hat. Selbst die Macht über den Tod hat. Dieses Zeichen hat eine Auswirkung gehabt. Viele der dabei gewesenen Juden begannen zu glauben, viele andere kamen herbei, nicht nur um Jesus zu sehen, sondern auch Lazarus zu sehen. Und viele glaubten auch wegen Lazarus. Aber den hohen Priestern, denen gefiel es überhaupt nicht. Das war für sie ja, ein Zeichen, was sie nicht mehr aushalten. Die beschlossen da auch Lazarus zu töten, noch einmal zu töten eigentlich. Ja. War ja schon tot. Wunder und Zeichen polarisieren auch in dieser Welt. Die einen beginnen zu glauben, oder ihr Glaube wird gestärkt, und die anderen nehmen eben Anstoß. Ärgern sich, hadern damit auch, zweifeln, bis hin zu Feindseligkeiten. Das wird immer so bleiben, war schon immer so. Aber uns möchte ich ermutigen, da dran zu bleiben, an diesem lebendigen Glauben, der damit rechnet, dass die Kraft Gottes auch heute, hier und jetzt erlebbar wird. Ja. Vielleicht anders, als wir uns das vorstellen, vielleicht anders, als wir es uns oftmals wünschen, aber auf jeden Fall zielführend. Zielführend. Jesus möchte uns in Ewigkeit bei sich haben. Und er weiß, was unser Weg dahin ist, wie unser Weg aussieht. In Ewigkeit in seiner Herrlichkeit.